in diesen Extremen unseres Daseins muss man irgendwie eine Vereinbarkeit finden. Ich würde doch gern meine Fähigkeiten für sinnvollere Dinge in der Welt einsetzen. Nur das, was man sich selbst vorstellen und träumen kann, kann ja auch nur Realität werden. Ich glaube schon daran, dass es immer einen Weg gibt.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerian, Gespräche über Wandlung, in Kooperation mit dem Magazin Donner. Heute bin ich zu Gast bei der Sozialunternehmerin in Berlin und Marrakesch, Markenberaterin und Sponsoring-Expertin Andrea Buri in ihrem Zuhause in Berlin. Hallo, liebe Andrea.
Hallo, liebe Tanja. Schön, dass du da bist.
Du bist 1970 in Stuttgart geboren, Sternzeichen Waage, und dort im Stadtbezirk Wangen bis zu deinem 5. Lebensjahr aufgewachsen. Dein Vater, Jahrgang 43, stammt vom Bodensee, wo seine Familie seit Generationen eine Mühle mit Holzhandel betrieb. Da sein Vater im Krieg gefallen war, hat er diesen nie kennengelernt. Und das Familienunternehmen konnte somit auch ohne den Nachfolger nicht weitergeführt werden. Später wurde er Angestellter im Rechnungswesen einer Firma für Regelgeräte von Klimaanlagen und verstarb 2023 im Alter von fast 80 Jahren. Deine Mutter, Jahrgang 51, ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Ihr Vater war Glaser, und als sie 1966 mit 15 einen Reiterurlaub am Bodensee machte, lernte sie deinen 8 Jahre älteren Vater kennen, da dieser Reiterhof genau in dem Dorf war, wo er lebte. Sie verliebten sich ineinander und er kam dann immer wieder mal nach Stuttgart, um sie zu besuchen. Und mit 18 wurde sie schon schwanger. Schnell heirateten sie, und noch bevor man den Babybauch sehen konnte und Leute dann angefangen hätten zu tuscheln, haben sie dann geheiratet, und im Oktober 1970 kamst du als sogenanntes 7-Monats-Kind auf die Welt. Bei deiner Geburt war deine Mutter also erst 19 Jahre alt. 6 Jahre später bekam sie dann noch deine Schwester, war erst Hausfrau und arbeitete später in einer Boutique. Wie hat eine so junge Mutter dein Leben geprägt?
Also erstmal vielen Dank, Tanja, für die schöne Summary. Ja, ich glaube, ich habe erst angefangen zu verstehen, was es bedeutet, als ich natürlich selber älter geworden bin. Als Kind war es ganz klar, dass sie mir mitgeben wollte, unabhängig zu sein, weil sie natürlich quasi von der einen, wie ich sage, Abhängigkeit bei den Eltern noch wohnen, zu der nächsten mit Kleinkind bei einem Mann ist. Und für sie war es einfach ganz wichtig, mich zur Selbstständigkeit zu erziehen. Und das bedeutete manchmal für mich natürlich auch, dass ich schon relativ klein Dinge alleine machen musste. Also das, weil sie eben dachte, es ist besser für mich zu lernen, Dinge selbst zu machen und dann auch das Erfolgserlebnis zu haben und dadurch eben zu wachsen. Was man als Kind aber manchmal natürlich nicht immer so wahrnimmt, sondern denkt so, warum muss ich da jetzt alleine durch? Im Nachhinein bin ich hier aber sehr dankbar dafür, weil es einem natürlich schon eine gewisse Resilienz mitgibt und auch ein gewisses Bewusstsein und Glauben an die eigenen Stärken, weil man einfach das ein oder andere geschafft hat, wo man am Anfang gar nicht gedacht hat, dass man es schafft.
Aber hast du, als du dann ein bisschen älter wurdest, als Kind auch manchmal das Gefühl gehabt, du wärst nicht erwünscht gewesen?
Es gab, sag ich mal, in dem Moment, wo ich so in das Teenageralter kam, schon den ein oder anderen Moment, wo ich dachte, durch mich konnte meine Mutter nicht das Leben führen, das sie gern geführt hätte. Also eine Ausbildung fertig machen oder...
Also so ein bisschen so schuldig hast du dich gefühlt.
Das gab es schon. Also so ein bisschen, dass ich halt dachte, auf der anderen Seite dachte ich schon, aber auch damals, es war ja nicht meine Schuld. Also ich habe die Schuld jetzt nicht wirklich so stark auf mich projiziert, weil ich das schon gesagt habe, das war ja auch war es ja auch du. Also.
Hast du mit ihr viel darüber geredet? Oder sie mit dir?
Wir haben schon da auch drüber gesprochen, indem sie mir eben auch erklärt hat, warum sie will, dass ich selbstständig werde. Ja, also dass sie gesagt hat, ich will nicht, dass du irgendwann mit 18 mit einem Kind da sitzt, weil das wird dir deine Chancen verbauen, die du vielleicht hast. Und das hat sie schon klar formuliert.
Als du 5 Jahre alt warst, sind deine Eltern mit dir von Stuttgart in das 18 Kilometer entfernte Eichtal-Grötzingen umgezogen. Ein Jahr später, 1976, kam dann deine Schwester zur Welt. Du warst ein sehr liebes, braves, aufgewecktes, unkompliziertes Kind und auch eine gute Schülerin. Damals hättest du aber es irgendwie cooler gefunden, so ein Junge zu sein. Du bist viel Skateboard gefahren, hast oft etwas mit den Jungs unternommen, eher als mit den Mädchen. Und auch als Teenager bliebst du so ein bisschen der Kumpel von den Jungs. Also mehr, als du plötzlich so eine Verführerin geworden wärst. Also warst auch körperlich so ein bisschen eine Spätentwicklerin. Erst mit 17 wurde dir klar, dass es auch cool sein kann, ein Mädchen zu sein. Dein zweites Zuhause war der Tennisplatz und dein Lieblingskleidungsstück ein Rollkragenpullover. Mit Leistungskurs Chemie und Französisch machtest du 1990 dein Abitur und hattest zu Anfang die Idee, Apothekerin zu werden. Dann verlagerte sich dein Fokus und du bewarbst dich für ein Studium der Behindertenpädagogik, hast dich dann aber doch für Business- und Wirtschaftswissenschaften an der Elite-Universität Hohenheim nähe Stuttgart entschieden, welche in dem gleichnamigen Schloss aus dem 18. Jahrhundert untergebracht ist. Warum hast du dich gegen die Behindertenpädagogik entschieden und schließlich einen so gegensätzlichen Weg oder Lebensweg gesucht?
Ich war irgendwie in allen Fächern ungefähr gleich gut. Das heißt, ich habe Probleme gehabt, wirklich meine Stärke zu definieren und zu wissen, was ich wirklich will. Ich war aber schon immer, ich habe immer Nachhilfe gegeben. Und da ich dann gemerkt habe, dass Chemie definitiv nicht mein Lebensweg sein kann, weil ich einmal das Chemielabor auch fast angezündet hätte, dachte ich dann, dass vielleicht dieser Lehrer Behindertenpädagogik, dass das mein Weg sein könnte. Und dann habe ich mich dafür beworben, dann gedacht, naja, macht vielleicht Sinn, dass ich mich nochmal umschaue, mal ein Gefühl dafür bekomme, was das bedeutet. Und eine Mitschülerin von mir wollte es auch, hat sich auch dafür beworben. Und dann haben wir uns ein bisschen mal was angeschaut, eine Behindertenwerkstatt und so ein Heim. Und da habe ich gemerkt, dass ich mir das nicht zutraue, dass ich tatsächlich Angst bekommen habe, dass ich diese Themen der Menschen, die mir dort begegnen, mit nach Hause nehme und mich nicht abgrenzen kann von den Schicksalen, die da teilweise sind. Das sind ja auch ganz viele schöne Sachen, die man erlebt und Entwicklungen. Aber ich habe es mir nicht zugetraut. Ich finde, ich habe eine sehr große Hochachtung vor den Menschen, die mit viel Empathie diesen Beruf ausüben und trotzdem sich abgrenzen können und danach nach Hause gehen und die Geschichten nicht mit nach Hause nehmen. Und dann wurden damals die Studienplätze noch über die ZVS verteilt. Und da gab es ein Datum, wo man dann einreichen musste. Und dieses Datum war der 15. Juli. Ich kam auf die Idee am 14. Juli, dass ich mich vielleicht doch noch parallel für irgendwas bewerben sollte. Und da gab es dann nicht mehr viel Möglichkeiten. Und dann bin ich an die Uni, die ich noch mit dem Auto erreichen konnte, wo ich dann meine Bewerbungsunterlagen noch an einem Sonntag in den Postkasten geworfen habe. Und das war Hohenheim.
Ja, lustig.
Ja.
Aber würdest du heute anders entscheiden? Oder hättest du gerne heute eine andere Entscheidung getroffen?
Nein. Also ich bin versöhnt mit der Entscheidung, auch mit dem Studium. Es hat sehr viel Spaß gemacht und hat einen doch breit ausgebildet. Also es gab ja oder gibt, ich habe dann Soziologie, Marketing und Unternehmensforschung vertieft und hatte dann eben einen mathematischen Anteil, aber auch einen eben eher soziologisch Marketing, ist ja eher viel erzählen und gesellschaftliche Strukturen analysieren. Und das hat mir schon viel Spaß gemacht und ja, mir dann doch viel Möglichkeiten gegeben, danach einzutreten ins Arbeitsleben.
Ja, nach dem Vordiplom hast du 1993 erstmal so ein Orientierungsjahr mit mehreren Praktika gemacht. Zum Beispiel bei der Winterthur-Versicherung in Zürich, bei der Werbeagentur Jung von Matt in Hamburg und einer Marketingagentur in Stuttgart. 1994 hast du dann dein Studium fortgesetzt und 1996 den Abschluss gemacht. Nebenbei arbeitetest du, obwohl du gar nicht so groß bist, aber die richtigen Proportionen hast, auch als Model für Werbekampagnen und für Bademoden. Und in dieser Zeit bist du auch sehr viel ins Theater gegangen, zu Konzerten, hast bei Sportevents im Bereich Tennis gejobbt und dabei mitbekommen, dass alle irgendwie Finanzierungsprobleme hatten. Deine Diplomarbeit schriebst du dann über das Thema Kultursponsoring und lerntest noch nach deinem Abschluss den Marketingleiter der Telekom kennen, der dir mit seinen Kontakten eine Arbeitsstelle bei der renommierten Sponsoringagentur Schmidt und Kaiser in Baden-Baden vermittelte. Dort hast du dich dann beworben, die haben dich genommen und bist 2 Jahre geblieben, also von 1996 bis 98 und hast auch da gelebt. Dieser Schritt war ja irgendwie so der Beginn deiner Karriere als Sponsoring-Expertin. Was hat dich denn genau an dem Thema so fasziniert? Und was genau tut denn eine Sponsoring-Expertin?
Ja, mich hat damals fasziniert, dass Nummer eins, es war eine Themenwelt, die mich sowieso privat schon wahnsinnig interessiert hat. Also wie du vorher ja schon erzählt hast, habe ich meine Kindheit, Jugend auf dem Tennisplatz verbracht und fand Sport immer schon wahnsinnig spannend. Und jetzt in diesem Umfeld auch arbeiten zu können, war natürlich ein Privileg, so habe ich es empfunden. Und dazu kommt, was ich bei den Theater und Museen und so weiter gelernt habe, ist, dass es dort halt nicht so einfach war, Finanziers zu finden. Und da fand ich es eben schön, kreativ sich überlegen zu können, wie man eine Win-Win-Situation schafft für beide Seiten. Ja, also dass eben das Unternehmen was davon hat, dass es Geld gibt an dieses Event oder an die Institution und gleichzeitig aber beide Seiten was voneinander haben. Da sich kreativ zu überlegen, was es gibt, das fand ich sehr spannend. In der Zeit damals, muss man sagen, da war es relativ am Anfang dieser ganzen Sponsoring. Das kam plötzlich, hat jeder von Below the Line Marketingmaßnahmen gesprochen, Above the Line, klassisches Marketing, Plakate, Werbeanzeigen, Fernsehen, Below, alles, was eben gerade so neu kam. Und da konnte man noch wahnsinnig viel sich ausdenken, was es davor noch nicht gab. Und es war eine mega spannende Zeit.
Nach Baden-Baden hast du noch berufliche Abstecher nach Frankfurt und London gemacht. Aber schließlich kam im Januar 1999 Schmidt und Kaiser, also die Firma, für die du in Baden-Baden gearbeitet hattest, wieder auf dich zu und boten dir an, die Eventmanagerin, also die Organisatorin, die Verantwortliche für ihr neuestes Projekt zu werden, nämlich dem Oscar des Sports, dem Laureus Award, der 2000 erstmals in Monaco stattfinden sollte. Du hast diese Aufgabe angenommen und bist als selbstständige Beraterin für 1,5 Jahre nach Monaco gezogen, um eben dort diesen Laureus Award vorzubereiten. Hast alles von Null auf begonnen, um eben diesen Award erfolgreich zu lancieren. Du hast ein Büro gemietet, dann hast du für jeden Bereich Mitarbeiter gesucht und schließlich arbeiteten für das Projekt insgesamt 40 Angestellte und 200 Hostessen. War das eine Herausforderung für dich oder eine Leichtigkeit? Und war der erste Laureus Award dann schließlich auch ein Erfolg?
Also zuerst mal muss ich sagen, ich bin da natürlich nicht alleine hingefahren, ja, sondern da kam noch ein Mercedes-Mitarbeiter auch mit und wir haben das dann zusammen vor Ort gemacht und es gab natürlich auch noch ein tolles Team in London. Ja, das klang jetzt so, als hätte ich das alles gemacht.
Einen Mercedes-Mitarbeiter, weil Mercedes ein Sponsor war.
Ja, genau. Mercedes war einer der beiden Initiatoren des Projekts. Und nein, das war keine Leichtigkeit. Ich hätte mich von mir aus es auch nie getraut. Hier wirklich bin ich forever dankbar mal dem Herrn Schmidt, der da an mich geglaubt hat und gesagt hat, komm, flieg mal dahin, du schaffst es schon. Und ich saß noch in diesem Flugzeug und habe gedacht, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Und dann ist man reingewachsen. Und es gab viele Herausforderungen dann dort auch vor Ort. Aber es war auch eine wahnsinnige Lernkurve, die ich einfach auch in dem Jahr machen durfte. Weil plötzlich dann doch eine gewisse Verantwortung auf einen zukam. Und da doch auch mein Ehrgeiz und das Ganze, wie ich gestrickt bin, sehr gut getroffen wurde. Und dann hatte ich einfach auch einen wahnsinnigen Spaß. Und wir haben in der Zeit sicherlich 6,5 Tage die Woche gearbeitet. Aber mit viel Spaß und Enthusiasmus.
Und es war dann auch ein Erfolg?
Ja, das war ein Erfolg. Das kommt immer darauf an, wie man Erfolg misst natürlich. Aber wir hatten wahnsinnig viele tolle Prominente da. Sei es von Bon Jovi über Boris Becker. Die ganzen großen Sportler waren letztendlich alle da. Im Fernsehen wurde es übertragen und es war eine wahnsinnige 4-Tage-Veranstaltung.
Im Herbst 2002 hast du deine Zelte in Monaco wieder abgebrochen und hast dich nochmals für 5 Monate in München bei einer Dependance von Schmidt und Kaiser anstellen lassen, hast aber schnell gemerkt, dass du besser als Selbstständige bist. 2001 gründetest du dann in München deine eigene Beratungsagentur namens Calliope. Da Sponsoring immer wichtiger wurde für die Firmen, aber es eigentlich nur ganz wenige in der Umsetzung gab, also wenige Experten dafür gab. Deine ersten Kunden waren zum Beispiel die Deutsche Bank, der du dann so ein bisschen geholfen hast in dem Bereich Kultur, Segeln, Golf oder O2, wo du dann die Sponsoren Bambi-Verleihung von Burda und Konzerte von Pavarotti etabliertest. Für Dell und Ratiopharm hast du auch die Formel 1 begleitet. Aber es waren auch Werbeagenturen deine Kunden. Denn auch da gab es irgendwie keine Festangestellten, die sich dann so richtig um dieses Thema kümmerten. In den kommenden Jahren bist du dann sehr viel gereist, warst natürlich auf allen Events und Veranstaltungen der Partner, die du vermittelt hattest. Und dadurch hast du auch dein Talent und dein Gespür erfahren, weil du eben wirklich auch mit dem glücklich und erfolgreich warst. Aber gab es für dich auch in dieser Zeit Hürden und insbesondere Grenzen, die dir vielleicht auch während dieser magischen Anfangsjahre des Sponsorings so ein bisschen im Weg standen? Gab es auch Niederlagen und gab es auch Zweifel?
Schöne Frage. Also die großen Agenturen waren oftmals einfach zu teuer und hatten einen zu großen Backoffice-Aufwand. Und deswegen hatte ich quasi den Vorteil, dass ich als kleine flexible Beratungseinheit quasi mit der internen Abteilung zusammenarbeiten konnte. Und das war schon ein USP damals und deswegen war es relativ leicht für mich, mit den Kunden anzudocken und wirklich da auch einen Mehrwert zu schaffen. Ich bin aber eben im Laufe der Zeit und ist der Bereich natürlich auch gewachsen. Auch die Agenturen haben sich spezialisiert und es wurden immer mehr Sponsoring-Etats ausgeschrieben. Also die größeren, so dass man wirklich die Strategie langfristig mitentwickelt und umsetzt. Und auch dafür wollte ich mich dann bewerben. war aber dann doch als noch relativ junge Frau und dann doch, ich war Einzelkämpfer und habe nur mit einem Freelancer-Netzwerk gearbeitet, was Anfang der 2000er noch nicht so selbstverständlich war wie heute. Und dann wurde mir halt immer wieder zurückgespielt, dass es dann doch schwierig ist, mich als oder meine kleine Agentur als Hauptagentur oder wie auch immer man es nennen sollte, also als strategische Partneragentur zu buchen. Und da habe ich dann schon nachgedacht, ist ja blöd, ich sah eben noch auch jünger aus, als ich war. Ich war ja schon über 30, also Anfang 30, aber ein relativ natürlicher Typ und sah dann öfter halt auch noch aus wie Mitte 20. Und dann wird man von den Marketingleitern auch nicht immer so ganz ernst genommen. Sie fanden zwar immer schon, dass ich eine tolle Arbeit mache, ja, aber dann in diesen strategischen Führungsbereich einen mit reinzulassen, das war dann doch schwierig für mich.
2006 wolltest du einen neuen Schritt wagen und bist von München hier nach Berlin gezogen. Du warst inzwischen 36 Jahre alt, hattest hier und da mal einen Freund, aber meistens warst du als Single unterwegs. Ein Jahr später, 2007, hast du einen alten Bekannten wieder getroffen, der inzwischen Vorstand für einen Konzern im Bereich Innovation tätig war und der damals, also als du ihn kennengelernt hast, der erste war, der dich als Model gebucht hat. Ihr verliebtet euch ineinander und habt nur 8 Wochen später geheiratet. Dann seid ihr hier in Berlin zusammengezogen. Was verband euch? Und warst du als verheiratete Frau eine andere?
Also, das war, wir haben über diese ganze Zeit von 1990, sag ich mal, bis 2006 uns immer wieder mal getroffen und ein bisschen Kontakt gehalten. Und es war eigentlich immer schön, wenn wir uns getroffen haben, aber wir waren immer in Beziehung. Das war letztendlich das erste Mal, dass wir uns getroffen haben und keiner gebunden war. Und dann haben wir über Ideen und Pläne gesprochen, die wir gemeinsam umsetzen könnten. Tatsächlich haben wir uns die ersten paar Mal getroffen, weil ich eben immer über Nachhaltigkeit gesprochen hatte, weil ich 2004/2005 begonnen hatte, mich stärker mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Events so auseinanderzusetzen. Und er eben aus dem Innovationsbereich kam. Und so, es kam halt immer mehr die Idee, man müsste so das mehr zusammenbringen. Ja, und aus diesen Gesprächen
ist also es dann entstanden. Also eine gleiche Gesinnung.
Ja.
Wenn du gerade erzählst, 2004, 2005 hast du dich so ein bisschen mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Jetzt warst du ja in diesem sehr, ich sag jetzt mal salopp, oberflächlichen Metier unterwegs, der wunderschönen Events, der Golfturniere, der Konzerte, der Formel 1. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, wo du vielleicht auch ein bisschen umgedacht hast?
Ja, tatsächlich gab's das. Die Formel 1 hat mich schon immer gechallenged, sage ich mal, als Umfeld, in dem ich tätig war. Aber dann waren wir in Sao Paulo und sind mit diesem klassischen kleinen VIP-Bus zur Rennstrecke gefahren und kamen an einer Favela vorbei. Und teilweise haben da die Menschen auch an unsere Fenster geklopft und eine Viertelstunde später haben meine Gäste die Magnum-Champagnerflaschen in dem VIP-Bereich an der Rennstrecke geköpft. Und das war schon so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, ich würde doch gern meine Fähigkeiten für sinnvollere Dinge in der Welt einsetzen, weil in mir eben die Bilder noch nachgearbeitet haben. Und ich mich dann schon auch ein bisschen hinterfragt habe, was ich eigentlich ursprünglich auch wollte. Und ich finde den Sponsoring-Bereich und Marketing immer noch wahnsinnig spannend und auch und hat auch viele Möglichkeiten tatsächlich sinnvolle Dinge zu schaffen. Aber in dem Fall habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich meine Fähigkeiten in besseren Umfeldern einsetzen? Und so habe ich erstmal angefangen, zu schauen, okay, wie können wir Events nachhaltiger machen. Und da ging es ja gerade los mit sowas wie, da gibt's die Global Reporting Initiative, die hatte damals so Standards entwickelt, wie man Events zertifizieren kann oder messen kann, dass sie eben nachhaltiger werden. Heutzutage gibt es ganz viele Zertifizierungen, aber vor 20, 25 Jahren war das alles ganz am Anfang.
Bereits Anfang deiner Ehe haben du und dein Mann ein Riad in der Medina von Marrakesch gekauft, also eines dieser typischen Stadthäuser in der Altstadt, wo man durch die engen Gassen gar nicht mit dem Auto fahren kann, wo man nur zu Fuß hinkommt. 1,5 Jahre habt ihr das liebevoll renoviert und heute betreibst du es als Boutique-Hotel Anayela. Was war denn damals euer Anliegen, euer Bedürfnis oder sollte es einfach nur ein Ferienhaus sein?
Nein, die ursprüngliche Idee war, dass wir einen Ort schaffen möchten, wo wir Menschen zusammenbringen, die eben darüber nachdenken, wie man Nachhaltigkeit und Innovation zusammenbringt für Konzepte für die Zukunft. Und wir dachten, dass Marrakesch ein guter Ort dafür ist, Nummer eins, weil Marrakesch an sich, wer es kennt, wahnsinnig sinnlich, intensiv, ein Sehnsuchtsort ist für ganz viele Menschen.
Ich liebe es.
Und gleichzeitig aber, wenn man drauf schaut, eben auch mit vielen Herausforderungen, die wir als globale Gesellschaft haben, konfrontiert ist und die man eben dort direkt vor Augen hat. Also sei es das Zusammenleben von Arm und Reich an relativ kleiner Stelle. Dann die verschleierte Frau neben der Frau in High Heels und Minirock. Der SUV neben der Eselskarre. Das sind halt Bilder, die man dort wirklich sieht. Dann hat man aber auch das Thema, es wird jetzt der 12. Golfplatz gebaut und 1 Kilometer weiter hat ein Dorf immer noch keinen Zugang zu fließend Wasser. Und diese ganzen Themen fanden wir eben wahnsinnig spannend und die Stadt sehr inspirierend. Und außerdem ist sie noch pragmatisch gesehen aus Europa ganz gut zu erreichen.
Und was sollte dann dort stattfinden?
Wir wollten einfach Menschen zusammenbringen. Und dass die verschiedene aus verschiedensten Bereichen kommen, die sich dann auch miteinander austauschen und gegenseitig inspirieren. Und wir wollten auch die lokale Gesellschaft, bisschen groß gesagt, aber sagen wir mal Studenten und so weiter inspirieren und mit diesen Menschen zusammenbringen.
Also das heißt, euer Haus war ein Ort der Zusammenkunft und des Austausches.
Ja, so könnte man es sehen.
In den kommenden Jahren hast du ja auch sehr viel Tagebuch geschrieben, viel darüber nachgedacht, wer bin ich, wo ist mein wirklicher Platz auf dieser Welt. Und obwohl du sehr viel zu tun hattest mit den alten und den neuen Aufgaben und Projekten, hast du dich selbst immer mehr so ein bisschen verloren. Dir ging es da gar nicht so gut. Weißt du rückblickend, warum du diesen innerlichen Halt verloren hattest und wie hast du es aus dem Tal wieder herausgeschafft?
Also, erstens mal haben wir in der Zeit 2 Jahre in Marokko auch gelebt und das klingt für viele, wenn man jetzt einfach so dorthin geht, wahnsinnig romantisch und wundervoll. Für mich war es eher, es ist eine ganz andere Kultur, auf die ich mich schon auch einlassen wollte. Ja, weil nur dann kann man ja auch wirklich erleben, wie das alles passiert. Das hat mich aber sehr viel Kraft und auch Zeit gekostet. Und mich auch immer wieder an meine eigenen Grenzen gebracht, weil man natürlich ganz viele Sachen hinterfragt. Man hinterfragt sich, man hinterfragt die Kultur vor Ort. Und es ist ja nun mal schon mal in der arabischen Welt einfach ein ganz anderes Umfeld. Und auf der anderen Seite habe ich auch habe ich zu wenig drauf geachtet, was ich eigentlich möchte. Und habe mich ganz viel reingegeben in dieses Umfeld, dieses Projekt auch, ohne darauf zu achten, dass ich bei mir bleibe.
Und was hat dich wieder rausgeholt?
Eine ganz starke Reflexionsphase. Ich muss auch sagen, ein Freund hat mich in der Phase auch begleitet und immer wieder gespiegelt und mir auch gezeigt, was er sieht in mir, was ich manchmal selbst gar nicht mehr wahrgenommen habe. Ja, also es waren eigentlich viele Freunde, die mir gesagt haben, hey, du bist nicht mehr die, die du vor 4 Jahren warst. Und ich immer so gesagt habe, doch, ich bin doch immer noch die gleiche und habe das einfach erstmal nicht wahrhaben wollen. Und dann kam die Sache mit den Tagebüchern und so weiter, dass ich das dann nochmal wirklich gedacht habe, okay, wenn jetzt so viele Leute kommen und mir spiegeln, dass ich mich verändert habe, dann kann doch sein, dass da irgendwas dran ist. Und dann bin ich offen damit umgegangen und habe dann gesagt, okay, was ist es denn? Und habe mich dann eben intensiver damit beschäftigt. Und bin dann meinen Weg gegangen, was bedeutet hat, dass wir uns auch getrennt haben.
Also die Ehe war auch nicht so fantastisch, dass man eben daraus auch eine große Kraft ziehen kann. Sondern du hast wahrscheinlich einfach, also kann man es so als Lebenskrise bezeichnen?
Wahrscheinlich könnte man das schon so bezeichnen, ja. Ich hab da meinen Weg verloren, den ich eigentlich davor ganz klar hatte und habe mich auch vielleicht ein bisschen zu leichtfertig auf den Weg eines anderen begeben und habe dann meinen eigenen wiederfinden müssen.
Ja. Ja, die Selbstaufgabe ist ja oft auch in der Partnerschaft das Problem. Also gibt man sich Freiraum oder lässt man zu, dass man selber sich verliert in dem Weg des anderen. Du hast dann 2010 begonnen, alte Berbertaschen zu sammeln. Es wurde so richtig so eine Leidenschaft von dir. Und mit der Zeit fragten dich dann hier in Berlin auch immer häufiger Freundinnen und Bekannte, ob du nicht auch mal so eine Tasche mitbringen könntest. Und diese Taschen waren dann der Anfang deiner heutigen Tätigkeit als Sozialunternehmerin. 2011, wie du schon sagtest, ging dann deine Ehe kaputt und du gründetest die Aburi Foundation, eine gemeinnützige GmbH mit Sitz hier in Berlin, mit der du von Frauen im Atlasgebirge in Marokko die Aburi-Taschenkollektion produzieren lässt. Du hast auch eine Schule dort schon gebaut. Du hast einen Brunnen gebaut, also bauen lassen. Du hast mit deiner Aburi Hospitality Academy ein 9-monatiges Bildungsprojekt für Frauen entwickelt, in dem diese auf Englisch in den Bereichen IT, Housekeeping und Küchen ausgebildet werden. Dann gibt es noch den Aburi Teenager Girls Club, in welchem Mädchen in entlegenen Dörfern einmal wöchentlich Englisch lernen. Und es gibt auch noch die Aburi Girls Gearing Up Academy, die du ins Leben gerufen hast, wo Mädchen aus Marokko eine Woche lang hier nach Berlin kommen dürfen, um in Firmen wie zum Beispiel RTL oder Microsoft so eine Inspiration für ihren beruflichen Werdegang und ihre gesamte Zukunft auch zu bekommen. 11 Jahre lang betriebst du dieses Unternehmen alleine mit 7 Angestellten und einem Laden in Berlin. Und seit 2022 hast du 3 Gesellschafterinnen hinzugenommen, die auch Freundinnen von dir sind. Wurde dir das alleine irgendwann zu viel der Verantwortung?
Also erstmal Dankeschön, wer noch weiß oder versteht, was wir genau machen, dem gratuliere ich. Ich versuche nochmal am Anfang anzufangen, kurz zu erklären, was genau wir machen und mit welcher Idee ich das eigentlich gestartet habe.
Ja, weil das ist ja so viel.
Weil, tatsächlich hat es angefangen, als ich dort gelebt habe und parallel zu diesen Taschen, die ich getragen habe, habe ich mich natürlich auch gefragt, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Und mich intensiv beschäftigt, weil man wenig Frauen sieht mit dem Thema Frauen. Jetzt bin ich eine Frau und logischerweise möchte man dann wissen, wie geht es eben anderen Frauen mit anderen Frauen connecten. Ich wollte nicht nur in so Expat-Gruppen mich aufhalten und habe dann eben aktiv nach Anschluss gesucht. Und da habe ich eben ganz viel gelernt über die marokkanische Gesellschaft, über den Stand der Frau, die Stellung der Frau und habe mich dann eben auch mit Studien und so beschäftigt. Und ich kann jedem nur den Gender Gap Report vom World Economic Forum ans Herz legen, weil dort seit 2006 immer alle Länder analysiert werden bezüglich der Stellung der Frau im Bereich ökonomische Partizipation, Health, Education und politische Partizipation. Und Marokko ist da eben immer unter den Top 10 von hinten. Also eine der schlechtesten gestellten Länder, was Gleichstellung der Frau angeht. Und dann dachte ich eben, hey, wenn ich jetzt hier in so einem Land bin, wo ich eigentlich ganz tolle Frauen kennenlerne, aber die ein wahnsinniges Problem haben, in die formelle Arbeit zu kommen. Ja, die arbeiten ja alle. Ja, also die haben ganz viel zu tun im Haushalt und aber auch an Verkaufsständen. Die pflanzen Sachen an, die machen Handarbeit, aber sie finden nicht den Weg in die formelle Anstellung. Und da habe ich einfach gedacht, das ist unfair. Und gleichzeitig wollten diese Taschen hier in Deutschland Frauen kaufen. Und so ist die Idee entstanden zu sagen, hey, warum können wir nicht die Fähigkeiten, die die Frauen haben, nutzen, auf Produkte bringen, die hier Frauen schön finden und dafür auch einen fairen Preis zahlen und dann dieses Geld, das wir damit verdienen, eben einsetzen in Bildungsprojekte für die Mädchen dieser Frauen oder auch andere Communities, sodass sie sich quasi weiterbilden können und damit mehr Chancen haben und vielleicht auch ihren Träumen folgen. Weil was mich in diesem ganzen Beschäftigung oder auch Gesprächen mit den Frauen am meisten schockiert hat, ist, dass sie nie gefragt werden, was willst du mal werden? Oder was ist dein Traum fürs Leben? Die haben mich alle immer angeguckt und dann habe ich gesehen, die überlegen jetzt, was ist die richtige Antwort? Was will sie jetzt von mir hören? Ja, und weil sie es einfach nicht in ihrem Horizont war, dass sie sich selber ausmalen können für sich, dass sie Ärztin werden dürfen oder sowas, ja, sondern immer so, ja, also mit meinen Freundinnen zusammen sein und einen guten Mann haben und nette Kinder und so. Aber und das hat mich dann schon beschäftigt. Und deswegen ist auch unser Claim so, jede Realität beginnt mit einem Traum. Ja, weil nur das, was man sich selbst vorstellen und träumen kann, kann ja auch nur Realität werden.
Und das alles mit diesem unglaublichen Engagement, was du da hineingegeben hast, hat ja dann dazu geführt, dass diese Taschenkollektion auch gewachsen ist. Ich glaube, ihr hattet bis zu 40 Einzelhandelsgeschäfte, die diese Taschen gekauft haben, weiterverkauft haben. Aber 2022 hast du ja eben dann gesagt, ich nehme einfach jetzt meine drei Freundinnen da noch mit rein. Das bedeutet ja gleichzeitig, dass man auch so eine Türe aufmacht, wo jemand anderes auch mitredet. Also was war da dein Bedürfnis?
Also ursprünglich habe ich es gegründet genau aus dieser mega Motivation, die ich gerade dargestellt habe. Das heißt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich eine Partnerin suche oder so. Ich wollte das in dem Moment einfach so schnell wie möglich umsetzen. Und habe dann aber schon relativ schnell gemerkt, tatsächlich nach 2-3 Jahren, dass ich natürlich gewisse Grenzen habe in dem, was ich kann. Und auch gewisse ein Bedürfnis haben, mich auszutauschen, in guten wie in schlechten Zeiten, sage ich jetzt mal, dass man Erfolge teilen kann, aber auch wenn man sich unsicher ist, einfach einen Sparringspartner hat auf Augenhöhe, der der, mit dem man austauschen kann oder auch der einmal Grenzen setzt und sagt, ah, ganz ehrlich, Andrea, da verrennen wir uns gerade, weil ich bin sehr begeisterungsfähig und sagt dann oft mal Dinge zu, die aber nicht immer unbedingt jetzt fokussiert in die gleiche Richtung gehen. Und habe da dann schon angefangen, quasi ein bisschen mit ein, zwei Leuten zu sprechen und habe dann aber gemerkt, wie kompliziert es ist, wenn man schon was gegründet hat und das dann auch noch, naja, mit Aburi oder Avery ein Teil meines Namens ja, also meinen Namen widerspiegelt und die Leute oder die Frauen, mit denen ich gesprochen hatte damals, na, irgendwie auch dann und das ja für sich haben. Also logischerweise will man ja dann auch dafür stehen und gesehen werden. Und es war immer nicht ganz so einfach. Und 2022, da war auch Corona, hat davor angefangen und wir haben uns ja alle ein bisschen hinterfragt. Und saßen zu Hause und hatten ganz viele Gedanken. Und da wurde mir dann auch bewusst, dass ich das Ganze noch mehr umstrukturieren möchte, auch mehr Richtung Foundation-Projekte, ja, also Ausrichtung, die Taschen nicht mehr so in den Vordergrund stellen, sondern eher die Projektarbeit. Und man hat sich da ja auch, man hatte viel Zeit, sich auszutauschen. Ja, und zu reden. Und da hat sich das tatsächlich in Gesprächen so ergeben. Also, weil gleichzeitig bei den anderen auch das Bedürfnis gewachsen ist, auch was zurückzugeben und zu sagen, hey, ich will jetzt eigentlich auch nochmal was machen, was irgendwie ein bisschen mehr Sinn hat. Und da sind wir so auf einer Ebene, haben wir uns getroffen. Und ich bin wahnsinnig glücklich, jetzt nach knapp 4 Jahren, muss ich wirklich sagen, vor allem, also Petra, eine der 3 anderen Damen, ist mega engagiert. Wir tauschen uns zu ganz vielen Dingen aus, macht auch viel in Marrakesch. Und nur dadurch und auch durch die anderen beiden haben wir die Chance gehabt, jetzt auch zu wachsen. Also für uns ist in den letzten 2 Jahren wahnsinnig nach vorne gegangen. Aber dadurch, dass eben wir jetzt viel mehr sind und mehr Köpfe mitdenken. Und es ist ganz toll.
Also eine gegenseitige Bereicherung.
Ja.
Du bist ja neben dieser gemeinnützigen Tätigkeit auch weiterhin als Beraterin und Sponsorenexpertin tätig. Fühlst du dich da zwischen diesen extremen Welten auch manchmal ein wenig zerrissen?
Lustigerweise überhaupt nicht. Weil Nummer 1, es hat zwei Komponenten. Die eine Seite ist, ich kann dieses Wissen, was ich früher gesammelt habe, wahnsinnig gut jetzt auch einsetzen für Avery. Wir haben Partner, für die schreiben wir letztendlich auch Konzepte. Und wir haben zum Beispiel mit den 25 Hours Hotels eine Kooperation, mit den Neni Restaurants und sind das dann quasi auf Spendenbasis, aber die Grundideen, die wir entwickeln müssen, basieren letztendlich ja auch auf so einer Art Partnerschaft. Und ob das dann ein Sponsoring ist oder eine Spendenpartnerschaft, macht nicht so viel Unterschied. Sie muss trotzdem kreativ gefüllt werden mit Ideen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, die letzten 4 Jahre durfte ich die Special Olympics World Games begleiten. Die haben 2024 in Berlin stattgefunden. Das sind die Olympischen Spiele der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder Mehrfachbeeinträchtigung. Und das war wahnsinnig toll für mich, diese Möglichkeit zu bekommen, weil Nummer 1, ich wollte Behindertenpädagogik studieren. Also das
heißt,
da schließt sich der Kreis. Und man konnte aber gleichzeitig eben wirklich in Arbeit mit den Athleten und Unternehmen gemeinsam Dinge entwickeln und kreativ sein. Das ist wirklich, ja, das heißt, ich kann das jetzt gut verbinden, die beiden Welten.
Also Sie sind sich am Ende doch nicht so fremd.
Nein, erstens sind Sie doch nicht so fremd und zweitens hat ja jeder Mensch auch verschiedene Facetten. Und ich bin wirklich mega gern im Berberdorf und sitze dort mit den Menschen und wir essen gemeinsam. Und Und ich liebe das total. Ich liebe es aber auch, hier auf ein Event zu gehen und mal ein Glas Champagner zu trinken. Und ich finde auch, dass wir in diesen Extremen unseres Daseins muss man irgendwie eine Vereinbarkeit finden.
Was sind denn die größten Herausforderungen bei deinen Hilfsprojekten? Und warum hast du gerade Marokko dafür ausgesucht? Gibt es da irgendwie einen Grund? Denn es ist ja überall auf der Welt Hilfe nötig.
Ich habe dort gelebt und deswegen ist es mir natürlich die Kultur dort wahnsinnig nahe und ans Herz gewachsen. Durch dieses Anayela, das Hotel, habe ich ja auch 10 MitarbeiterInnen dort, die von dort stammen. Und deswegen war das für mich quasi wie zu Hause ein Hilfsprojekt, also was machen. Ja, weil viele sagen natürlich auch, naja, das kannst du ja auch in Deutschland machen. Aber für mich ist ja Marokko das zweite Zuhause und damit natürlich auch eine bestimmte Verantwortung. Dazu kommt, dass wir ja schon eine Weltbevölkerung sind heutzutage und als globale Gesellschaft wir ja auch bestimmte Verantwortungen haben für das, was in Afrika und in Asien passiert. Und Marokko ist ja auch ein Land, wo sich viele, also über das viele nach Deutsch oder nach Europa, sage ich jetzt mal, flüchten. Also viele Afrikaner ist ja ein Brückenland. Und deswegen macht es ja auch Sinn, auch wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, die wollen ja ihr Land und ihr Umfeld, wenn sie dort gut leben können, nicht verlassen. Das heißt, es ist schon auch eines unserer Ziele, gute Lebensqualität für die Menschen vor Ort zu schaffen, dass sie auch nicht gehen müssen. Die Herausforderungen, die wir haben, sind ja vielschichtig. Also auf der einen Seite ist es natürlich das Fundraising. Also das ist immer bei solchen Geschichten. Trotzdem müssen wir sagen, auch da sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben letztes Jahr eine Förderung von der Deutschen Postcode-Lotterie bekommen und auch von der Lufthansa Help Alliance. Und es sind wirklich tolle Partner, mit denen man dann auch größere Projekte gemeinsam umsetzen kann. Dann sind es meistens so lustige kleine Sachen in diesen kulturellen Missverständnissen. Ja, also sei es bei der Stickerei, dann macht man ein Buchcover und natürlich lesen die dort und blättern auch andersrum. Ja, die lesen ja von rechts nach links und nicht von links nach rechts. Und dann denken sie denken mit und machen das dann andersrum, also sticken es andersrum, aber haben halt nicht verstanden, dass bei uns alles von links nach rechts ist. Also, und dann hat man plötzlich 100 Produkte, die einfach falsch rum produziert wurden, weil die Menschen vor Ort dachten, die haben es falsch rum gemacht, wir machen es mal richtig rum. Ja, das sind so Dinge, die passieren können. Und natürlich auch jetzt bei der Hospitality Academy, wie können wir auch die Eltern davon überzeugen, dass die Mädchen, dass sie uns die quasi auch in die Obhut geben. Wir arbeiten vor Ort immer nur mit marokkanischen Direktorinnen, Lehrerinnen und so weiter, damit die auch wirklich in direkten Austausch gehen können mit den Eltern auf den Dörfern, die meistens eben nur die lokale Sprache sprechen. Ja, dann für unser Projekt hier in Berlin bekomme ein Visum für ein Mädchen aus Marokko nach Deutschland zu kommen. Auch das ist eine Herausforderung.
Und wie sehen dich die marokkanischen Frauen? Wie empfinden die dich?
Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon, was zumindest mal gespiegelt wird von den Direktorinnen und Trainerinnen, mit denen wir so sprechen, die finden es toll, dass wir uns in Marokko engagieren, dass wir erkennen auch, was es für Möglichkeiten gibt und dass wir eben nicht etwas aufoktroyieren und sagen, so muss es sein, sondern dass wir immer gemeinsam besprechen. Allerdings glaube ich, sehen Sie schon auch die dann doch deutsche Direktheit. Also es wird einem doch im internationalen Austausch dann immer klar, dass wir schon irgendwie so kommen und sagen, hey, wir machen jetzt das so und so, anstatt erstmal 2 Stunden über Familie und emotionale Befindlichkeit und so weiter zu sprechen. Das fällt mir immer wieder auf und habe jetzt da zwar schon viel gelernt, auch ein bisschen empathischer erstmal ranzugehen.
Also dieses gleich zur Sache kommen.
Ja, genau. Was uns Deutschen aber auch immer quasi zugute kommt, ist, wir sind verlässlich. Also es wird so gesehen aus Marokko heraus und das versuchen wir natürlich auch immer wieder zu bestätigen.
Du veranstaltest 2-mal im Jahr in Marrakesch eine spezielle Kulturreise unter deiner Führung, die man auch buchen kann. Da wohnt man dann auch in deinem Hotel. Wann findet sie denn dieses Jahr statt, also 2026? Und was erwartet mich dort?
Ja, das ist immer ganz ganz toll. Wir sind dieses Jahr machen wir es im Mai und im September, Oktober. Die zweite steht noch nicht ganz fest. Und es ist immer, ich versuche ein Potpourri, sage ich jetzt mal, der Kultur und der Faszination von Marrakesch zu zeigen. Also wir gehen natürlich einmal in ein Berberdorf von uns und wir schauen eine Schule an und man kommt wirklich in Austausch einfach mit den Mädchen vor Ort und sieht, wie die leben und kann dort eben mal nicht als Tourist, wo einem irgendwas vorgeführt wird, hinkommen, sondern wirklich so ein bisschen eintauchen und wirklich mal das fühlen. Wir haben auch schon mit Frauen auf dem Dorf gekocht. Das ist auch mega spannend. Und dann gehen wir aber auch zu Designern in Marrakesch. Bietet ja wirklich eine große Bandbreite an ganz unterschiedlichen, tollen Designern aus, also Marokkaner, aber auch Expats, die dort was aufgebaut haben. Wir schauen hinter die Türen von 1-2 Freundinnen von mir dort vor Ort, die wirklich auch schöne Sachen aufgebaut haben, sei es mit Kunst, sei es auch bezüglich Design. Und wenn eine Gruppe Frauen dabei ist, die noch nie in Marrakesch war, machen wir natürlich auch ein paar der klassischen Dinge, sei es Chandar Majorel oder auch natürlich Führung durch die Souks und wo wir dann auch mal zu Handwerkern gehen und sehen, wie was produziert wird und so.
Also es ist ein bisschen mehr eine Reise ins tiefere Eintauchen dieser Kultur und nicht nur die üblichen Sightseeing-Punkte, die man halt auch anderswo organisieren und kaufen kann.
Genau, was mir vor allem wichtig ist, ist, dass er wirklich in Austausch kommt mit Menschen vor Ort. Manchmal machen wir auch ein Abendessen, wo ich dann Unternehmerinnen marokkanische einlade und die dann einfach mit am Tisch sitzen und man dann einfach alles fragen kann. So, wie lebst du denn hier? Ah, du bist Ärztin, hast du auch Kinder? Bist du auch verheiratet? Ah, wie geht denn das hier? Wir dachten immer, ihr arabischen Frauen dürft es nicht und was weiß ich. Also diese ganzen Vorurteile, mit denen viele ja auch behaftet sind, kann man da einfach mal im Austausch und direkt sehen, wie sich das anfühlt und was die Frauen dort zu sagen haben.
Und ist man dann bei dir im Hotel oder wie ist das organisiert oder geht man in Restaurants abends?
Alles. Also wir ist ganz unterschiedlich. Also ich versuche immer einmal natürlich einen Abend bei uns im Hotel zu machen, meistens den Willkommensabend, weil es dann schön ist, auch wenn welche später kommen, sind sie noch mit dabei. Aber dann schauen, wollen wir ja auch ein bisschen Marrakesch und das Umfeld erkunden. Das heißt, wir gehen natürlich in Restaurants.
Und wenn ich jetzt Lust habe, da noch dabei zu sein im Mai, gibt es denn da noch Platz?
Ja, wir haben noch Restplätze, also können sich gerne einfach direkt an mich wenden.
Okay, hast du da auf deiner Webseite mehr Informationen oder ist es besser, man geht über eine Private Message, einfach über Instagram an dich heran oder wie dürfen jetzt meine Hörer auf dich zukommen?
Wir sind an der Website zu diesem Thema auch, die gibt's aber noch nicht. Das heißt, am allerbesten Private Message, WhatsApp, E-Mail, alles das funktioniert.
Okay, wunderbar. Und wie kann man dich denn bei deinen Hilfsprojekten unterstützen?
Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Die erste und sehr einfache ist eigentlich, unserem Freundeskreis beizutreten. Wir haben einen Freundeskreis, sind im Moment 72 Menschen, die uns unterstützen über kleine monatliche Beiträge, die uns aber helfen, eine gewisse Grundschwingung zu haben, um Lehrer zu bezahlen im Atlasgebirge und diese ganzen Projekte eben so kontinuierlich auch durchführen zu können. Dieser Freundeskreis wird regelmäßig informiert, und wenn es dann bestimmte Projekte gibt, wo man sich eben engagieren kann, dann werden die zuerst informiert. Zum Beispiel bei der Avery Girls Gearing Up Academy in Berlin brauchen wir jedes Jahr an einem bestimmten Tag 40 Mentorinnen, die jede ein Kind, ein Mädchen quasi für einen Nachmittag begleiten. Das macht den meisten wahnsinnig viel Spaß und ist ein relativ einfaches, niedrigschwelliges zurückgeben, und man fühlt sich dann auch noch richtig gut, und viele haben auch dann immer noch Kontakt zu den Mädchen. Also eins. Dann, wenn jemand ein Unternehmen hat oder so, wir machen auch gerne Giveaways für uns mit unseren Kunsthandwerkerinnen für Events. Kleine Täschchen, Armbändchen, was auch immer. Auch so kann man uns unterstützen, weil alles, was wir verkaufen, ja zu 100% den Profits auch den Projekten zugutekommt. Selbst wenn man einfach nur eine Tasche bei uns kauft, unterstützt man uns in unseren Projekten. Und wir haben unter anderem auch schon mit der Schauspielerin Desiree Nosbusch eine Tasche entwickelt, die wir auch exklusiv bei uns verkaufen. Unsere Peace Clutch, ja, ein ganz besonderes Modell, das sie auch ein paar Mal auf den roten Teppich mitgenommen hat. Und ansonsten, ja, freuen wir uns natürlich immer über Spenden. Wenn man Geburtstag feiert und denkt, man hat eigentlich schon alles, dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass uns die Geschenke quasi uns zu spenden, das heißt für zu spenden aufzurufen, und könnt uns auch gern vorher kontaktieren, dann stellen wir noch Material zur Verfügung und dann könnt ihr ein bisschen darüber erzählen zu euren Freunden, damit die wissen, dass es einem guten Zweck zugutekommt.
2018 hast du in Marrakesch deinen heutigen Lebenspartner, den Verleger, Autor, Unternehmer und Philanthrop Florian Langenscheid, kennengelernt, der damals auf Facebook ein paar Tipps für eine Reise mit seinen Kindern nach Marrakesch suchte. Ein Freund von dir empfahl ihm daraufhin, doch mit dir in Kontakt zu treten, denn du seist schließlich die Spezialistin für Marrakesch. Und als er schließlich dann mit seinen Kindern dort ankam, war das dein letzter Tag von seinem ersten Tag? Und du hast ihn ganz spontan zu dir ins Riad zum Abendessen eingeladen. War es denn Liebe auf den ersten Blick?
Also ich würde mal sagen, es war eine Faszination auf den ersten Blick. Also wir haben einen wunderbaren Abend gehabt, haben uns gut unterhalten wir hatten tausende von Themen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich spreche auch für ihn, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber wir haben jetzt an diesem ersten Abend jedenfalls nicht an eine Beziehung gedacht.
Das hat sich dann so entwickelt.
Ja, genau. Wir haben dann dadurch, dass wir so ein tolles Gespräch hatten, haben wir dann gesagt, es lohnt sich doch, das zu wiederholen.
Aber dann habt ihr euch ja in Berlin wieder gesehen.
Genau.
Erst seit letztem Jahr wohnt ihr hier in Berlin zusammen. Was hat dich denn 7 Jahre für diesen Schritt warten lassen? Beeinflusst deine gescheiterte Ehe das Vertrauen in eine neue Beziehung? Ich bin zum Beispiel die zweite Ehefrau meines Mannes und er hat ganze 3 Jahre gebraucht, um mir einen Heiratsantrag zu machen. Also bei jedem romantischen Dinner habe ich immer gedacht, jetzt vielleicht. Ich habe dann auch ins Glas geschaut, ob da vielleicht ein Ring ist, aber es war immer nie was. Also ich bin schier verzweifelt, weil es irgendwie nie kam. Und er sagte dann später zu mir, es war die gescheiterte Ehe, die ihn eigentlich verunsichert hat. Also verunsichert in dieses ganze mit einer Frau zusammen sein, mit ihr leben, mit ihr das Leben vielleicht zu verbringen. Wie war das bei dir?
Also wir hatten ja beide quasi eine Vergangenheit und glaube, wollten uns schon auch sicher sein, dass das jetzt dann auch so bleibt. Und das ist das Erste. Das Zweite, Wir hatten ja beide noch unsere jeweiligen Lebenssituationen, mit denen wir auch ganz glücklich waren, so wie sie sind. Und deswegen hat sich die Frage gar nicht so sehr gestellt. Die kam eher vom Außen. Also für uns war das eigentlich immer gut so, wie es ist. Und dann hat sich das jetzt einfach langsam so ergeben. Es war eher das Außen, das immer gefragt hat, warum wohnt ihr denn nicht zusammen? Warum ist denn das so? Stimmt da irgendwas nicht? Seid ihr so? Aber gar nicht von uns aus.
Deine 6 Jahre jüngere Schwester lebt in Hamburg, hat eine Tochter und arbeitet als Beraterin in einer Werbeagentur. Deine Mutter ist inzwischen 74 Jahre alt, gesund und munter und spielt sogar noch in der Seniorenmannschaft Tennis. Dein Vater ist 2023 mit knapp 80 an einer Blutvergiftung gestorben. Ihm war die Galle geplatzt und er musste notoperiert werden, aber sein Organismus hat es dann einfach nicht mehr geschafft. Ihr seid bei seinem Tod alle bei ihm im Krankenhaus gewesen. Wie hat dich diese Erfahrung mit dem Sterben verändert?
Also es war das erste Mal, dass ich quasi dabei war, als jemand gestorben ist. Und was einem so erzählt wird, ist ja immer so dieses sanfte Einschlafen. Und mein Vater hatte aber ein Atmungsproblem auch. Und dann wurde die Beatmungsmaschine abgestellt. Und ich will da auch nicht zu sehr in Details gehen, aber für mich war es schon, ich würde mal sagen, für uns alle war es schon relativ traumatisch, weil ich würde es jetzt mal als Todeskampf bezeichnen. Und das ist nicht angenehm, dabei zu sein. Also es hat uns wirklich alle sehr geschafft. Und ich hatte davor extra noch auch einen Kurs gemacht, das heißt Letzte Hilfe. Das ist ein kurzer Kurs, aber der einen schon ein bisschen drauf vorbereitet und ein paar Dinge nennt, wie man eben gut jemanden in den Tod begleiten kann. Aber ich war darauf nicht vorbereitet.
Also trotz des Kurses.
Ja, genau.
Ist man dann am Ende eben doch mit einer ganz neuen Situation in Verbindung, die man vielleicht sich gar nicht vorstellen kann.
Ja, total. Absolut. Ich glaube, das kann sich sowieso, kann man sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn jemand geht, den man liebt und man daneben sitzt. Ja, also.
Und wie gehst du mit dem Älterwerden um?
Ha. Ich versuche, gesund zu leben, sportlich zu sein, versuche aber auch, das Älterwerden einfach anzunehmen. Ich glaube, sich so sehr dagegen zu stellen, hilft nicht. Ja, und natürlich sieht man immer mehr Falten um die Augen und denkt dann manchmal, irgendwie schon blöd. Aber auf der anderen Seite hat meine Oma immer gesagt, Kind, du musst viel lachen, wenn du jung bist, damit du glückliche Falten bekommst. Und das trage ich immer mit mir rum. Deswegen mache ich auch nichts, weil ich dann, auch wenn ich manchmal so die Tendenz habe, ich verstehe jede Frau, die irgendwas an ihrem Gesicht machen lässt, ja, also wenn sie sich nicht mehr mag, aber ich für mich mag meine Falten.
Also du kannst aber trotzdem die anderen Frauen verstehen.
Ja, ich kann sie verstehen. Ich habe sie früher nicht verstanden. Also als ich so 30, 35 war, habe ich so gedacht, echt ganz ehrlich, was macht ihr denn da mit Botox und Zeug? Das ist doch total blödsinnig. Je älter ich werde, desto weicher werde ich da und desto mehr Verständnis entwickle ich dafür.
Ja gut, aber es ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zwischen so ein bisschen nachhelfen, indem man vielleicht irgendeine Zornesfalte zwischen den Augen mit Botox wegspritzt.
Genau. Ja, ja.
Oder eben sich völlig liften zu lassen, die Lippen aufspritzen zu lassen, den Busen neu machen zu lassen. Also ich glaube, da gibt es ja auch noch mal einen Unterschied. Also zumindest für mich. Hast du für alles Verständnis, also für jeden Schritt? Oder gibt es für dich auch gewisse Grenzen?
Naja, ich für mich habe Grenzen, aber ich denke dann, dass am Ende ist es der Körper von jeder Einzelnen und jeder muss für sich entscheiden, was er damit machen möchte. Und es gibt ja auch gerade bei Brustvergrößerung und Verkleinerung ganz viele medizinische Dinge auch und so weiter, wo man dann auch Verständnis für hat. Und deswegen versuche ich mich da von solchen Urteilen frei zu machen.
Bist du heute ein zufriedener und glücklicher Mensch?
Also in der heutigen Zeit, das irgendwie so zu sagen, das muss man ja irgendwie so ein bisschen einordnen, ist es natürlich total schwierig, so global gesehen. Ja, wir leben in einer wahnsinnig unsicheren Zeit, wo wir nicht so genau wissen, bricht morgen die Wirtschaft zusammen oder ist wieder der nächste Krieg oder was auch immer. Und das belastet einen natürlich im Großen und Ganzen. Deswegen finde ich so ein allumschwängliches, ich bin glücklich, dann manchmal doch ein bisschen schwierig, aber auf der persönlichen Ebene bin ich tatsächlich sehr glücklich und auch zufrieden.
Aber das klingt ein bisschen so, dass du nicht immer optimistisch in die Zukunft schaust, also in die Zukunft der Welt.
Also ich versuche mich immer als realistischen Optimisten eher darzustellen, ja, oder so bin ich auch. Ich glaube schon daran, dass es immer einen Weg gibt, aber gerade denke ich dann auch schon manchmal, dass vielleicht wir Menschen auch erst auf bestimmte Handlungsweisen kommen, wenn es vielleicht dann doch zu spät ist oder wir vielleicht noch den einen oder anderen Punkt verpassen. Und da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ja, kann man also ja auch.
Du meinst,
nicht,
dass man auch manchmal muss eben erst ein Tal der Tränen durchlitten werden, aus dem man lernt und um dann wieder zu wachsen.
Ja, also ich. Ja, das glaube ich. Und ich meine, uns geht's ja hier in Deutschland immer noch verglichen zu vielen anderen Orten auf der Welt wahnsinnig gut. Trotz allem muss man natürlich sehen, dass man rechtzeitig Zeichen erkennt, die man gegensteuern kann, damit es auch so bleibt.
Hast du manchmal auch so ein bisschen Ängste um deine eigene Existenz?
Nein, tatsächlich gar nicht.
Weil viele Menschen haben ja so dieses Gefühl, oh Gott, wie lange verdiene ich überhaupt noch Geld? Wie kann man sich überhaupt irgendwann alles noch leisten? Also geht's so wirklich bergab mit Deutschland, wie ja manche schreiben? Mhm. Also das ist bei dir, das übernimmt jetzt nicht sozusagen die Kontrolle über dein Gefühl und dein Sein.
Nein, ich bin, ich weiß auch nicht, viele haben mich schon als Lebenskünstlerin bezeichnet. Und tatsächlich habe ich keine große Anhaftung an Besitz. Ja, also ich habe relativ wenig Kleidung. Wer mich kennt, kennt wahrscheinlich auch meinen Kleiderschrank, wenn er mich 10-mal gesehen hat. Und auch ansonsten sind mir materielle Dinge, natürlich braucht man ein paar Sachen, ja, und natürlich braucht man ein Haus über den Kopf und sowas, aber sind mir nicht so wichtig und deswegen habe ich auch nicht viel Angst, viel zu verlieren, ja. Also das ist sicherlich die eine Sache. Das zweite ist ein Grundvertrauen und vielleicht ist es auch total naiv, ja, aber dieses Grundvertrauen war in meinem Leben schon immer so, dass es Hochs und Tiefs gab und am Ende, wenn ich mich dann konzentriert habe auf eine Sache und dann auch Dinge manifestiert habe, dann ist es immer wieder, hat es einen guten Weg gefunden. Und daran glaube ich einfach. Und das bestimmt mein Leben und mein Dasein.
Und meine letzte Frage wäre, hast du noch persönliche Träume, von denen du wünschst, dass sie in Erfüllung gehen?
Ja, es gibt noch viele Träume. Also das eine ist natürlich, dass also mein Haupttraum wäre, dass die Avery Foundation auch ohne mich überlebt. Also, dass es auch nach mir bleibt. Ja, und da machen wir gerade alles für. Ja, dass es Strukturen gibt und dass sie so wachsen und dastehen kann, dass es eben nicht mehr abhängig ist von ein, zwei Personen, sondern dass es selbstständig weiterleben kann. Ja, das ist das eine. Und das andere, ich würde gerne noch viele Orte der Welt kennenlernen. Es gibt noch so viele Kulturen, die ich nicht kenne und wo ich gern eintauchen würde.
Reist du viel?
Jetzt definiere viel, aber ich glaube schon, dass ich viel reise, ja.
Also vielleicht viel an viele verschiedene Orte. Also kennst du schon vieles von dieser Welt?
Ja und nein. Ja, also ich war überall irgendwie schon mal, also jetzt was die Kontinente so angeht, ja, aber es gibt ganz viele spezielle Länder und Ecken, wo ich noch nie war und wo ich gerne mal mehr drüber wissen würde.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Südamerika. Also ich würde sehr gerne nach Chile. Dann haben wir ja in Ecuador auch eben ein Projekt, mit dem wir auch zusammenarbeiten, in Kolumbien. Also das würde mich sehr interessieren. Dann noch ein bisschen mehr auch, es ist Sub-Saharan Afrika, da war ich jetzt mal in Ruanda, aber diese ganze Gegend würde mich auch noch viel mehr interessieren. Und Asien, Kambodscha, Vietnam, so diese Ecken und Japan.
Ja, da war
und,
ich vor
und
drei
die
Jahren.
Mongolei. Und die Mongolei. Also, ich könnte jetzt noch ein paar Sachen sagen. Also.
Ja, du bist ja in Marrakesch schon an einem so wunderschönen Ort. Übrigens, da war ich schon ungefähr 30 Mal in meinem Leben, weil ich auch viel dort Modeproduktionen gemacht habe, also Fotoproduktionen. Und ich, für mich ist es auch ein bisschen wie mein zweites Zuhause. Also ich bringe auch immer irgendwie einen Teppich mit und oder irgendwie was Schönes von deren Kunsthandwerk, was ich sehr, sehr, sehr liebe. Und ich finde auch die Menschen ganz wunderbar. Also so liebevoll, auch wie sie miteinander umgehen.
Total.
Und also ich kann wirklich allen Hörern, die noch nie dort waren, sehr empfehlen, mal dorthin zu reisen, vielleicht ja auch im Mai oder im September, Oktober bei einer deiner Reisen. Zumindest ist es ein schöner Anlass, um es erstmals kennenzulernen.
Ja, total. Gastfreundschaft ist so ein hoher Wert dort. Da können wir wirklich ganz viel von lernen. Ist wundervoll.
Ja, liebe Andrea, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und ich bin sehr beeindruckt von deiner Gabe zu helfen und immer wieder auch an das Gute zu glauben. Und dieses Hoffnungsvolle sollten wir uns vielleicht alle ein wenig, so alles ein wenig in uns hervorholen und natürlich die Bereitschaft zu geben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele Unterstützer bei deinen
Dankeschön.
Hilfsprojekten und weiterhin so viele auch schöne Momente.
Dankeschön, liebe Tanja. Vielen Dank für das tolle Gespräch.